Aber Fakt ist, es wurde und wird ganz viel gebaut, ohne mit den Händlern zu sprechen. Und ich glaube, da kann ich für Spar, für Rewe, für alle sprechen. Ja, ich setze mir den Hut jetzt einfach auf, zu sagen, es ist leider so, dass ganz, ganz viele Bauträger vom Handel einfach keine Ahnung haben oder nicht den letzten Stand haben und einfach mal was planen, einreichen, zu bauen beginnen und dann überrascht sind, dass Flächen, die einen halben Meter unterm Gehsteigniveau liegen, keiner will.
Herzlich willkommen zur 92. Folge des FSM Immo-Podcasts. Wir haben heute ganz erhebliche Handelserfahrung zu Gast und wir freuen uns sehr über zwei Gäste. Einer Ex-Lidl, einer Jetzt-Lidl. Wir reden gleich drüber. Konstantin Moser, jetzt Leiter der Expansion bei Lidl. Hallo, lieber Konstantin.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Thomas Stadler, seinen Vorgänger als Expansionsleiter bei Lidl und heute auf selbstständiger und auf eigenen Beinen unterwegs. Thomas Stadler, hallo, lieber Thomas.
Hallo.
Und wie immer unvermeidbar, hallo Grinsekatzig Sandy.
Kannst du es mit ein bisschen mehr Vorfreude bitte
Nein,
sagen?
Kann ich nicht, leider.
Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Benny, weil ich freue mich noch mehr, unsere heutigen Gäste begrüßen zu dürfen.
Die erste
hi
Minute,
Konstantin und hi Thomas.
Hallo, hallo.
Die erste Minute gehört nicht dir, Xandi, sondern wie immer unseren Gästen. Ich darf euch beide nacheinander bitten, euch kurz vorzustellen. Jeder eine Minute Zeit, wir wollen bei dir beginnen. Konstantin, wer bist du und warum sollen die Leute dir jetzt eine Stunde zuhören?
Das dürfen Sie selber entscheiden. Ich glaube, es gibt immer wieder sehr spannende Themen bei euch im Podcast. Mein Name ist Konstantin Moser, 26 Jahre jung, bin momentan bei Lidl Österreich in der Expansion tätig. Und es gibt immer wieder sehr spannende Themen, zu denen wir heute ein bisschen Aufklärung auch einbringen möchten. Thema Nachverdichtung, was braucht einen Lebensmitteleinzelhändler in Österreich? Was sind Flächenanforderungen und wie kann man das mit Wohnbau etc. kombinieren? Viele Vorurteile, die wir vom Tisch vielleicht bringen wollen und aktuelle Herausforderungen.
Gleich Frage an dich. Hat der Thomas dir einen ordentlichen Tisch übergeben oder nicht?
Ja.
Du begonnen hast? Ja,
ja, haben
wunderbar.
Wir gut zusammengearbeitet.
Thomas, die nächste Minute gehört dir.
Das ist sehr schön. Danke für die Einladung. Thomas Stadler, ich bin sozusagen 12 Jahre im Handel tätig gewesen für die größten europäischen Handelsunternehmen, die es so gibt. Also einerseits für die Schwarzgruppe Lidl, für Hofer und auch Aldi in Italien, auch für Müller in Österreich und in Ungarn. Und ja, mache Immobilien für Handelsunternehmen seit sehr vielen Jahren und mache das jetzt aber auf eigener Basis und ja, freue mich auf die Zeit.
Wunderbar. Dann vielleicht beginnen wir bei dir, Thomas, ein paar Zahlen zu dir. Du bist alleine aktiv oder wie schaut dein Unternehmen momentan aus? Worauf genau bist du spezialisiert?
Also ich bin bis Februar noch bei Lidl beschäftigt gewesen, bin jetzt seit einigen Tagen sozusagen allein unterwegs. Das heißt, es gibt auch nur mich in meinem Unternehmen. Bin ja quer durch Österreich unterwegs, weil ich auch die Expansion für ganz Österreich bei Lidl hatte und auch für Müller für ganz Österreich zuständig war. Deswegen das Netzwerk ist quer durch Österreich vorhanden und ja, mache, was sich so auftut. Aktuell ist die Marktphase ja vielleicht nicht die allerbeste, würde man meinen. Auf der anderen Seite entwickelt sich aber immer wieder was und es tun sich immer wieder Möglichkeiten auf. Ja, sehr, sehr spannend.
Du bist auch gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Ja. Für welche Bereiche und was machst du da?
Ich bin seit November letzten Jahres eingetragen in die Liste der gerichtlich beratenden Sachverständigen.
Gratuliere.
Danke. Bin sozusagen ein Hilfsorgan der österreichischen Justiz, wenn man das so zusammenfassen darf. Habe aktuell drei Fachbereiche eingetragen, also die Nomenklatur kennen. Das ist einerseits Einfamilien-, Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, also Wohnungseigentumsobjekte, aber natürlich auch Geschäftsräumlichkeiten.
Cool.
Mhm. Und du, Konstantin, bist einer von, weißt du, wie vielen Mitarbeitern?
Ja, Lidl? Wir sind momentan bei einer Zahl ca. 5000 Mitarbeiter in Österreich.
Ja, und international? Ich weiß es nämlich.
Na, 500.000?
360.000, laut Internet zumindest.
Okay, ja, also Lidl und Schwarzgruppe muss man ja als Ganzes
also betrachten. Also 360.000 Mitarbeiter ist nicht so schlecht. 12.200 Filialen in Europa und USA steht auf meinem Schummelzettel hier drauf.
Ja.
Also fast ungefähr so groß wie dein Unternehmen, Thomas.
Genau.
Ja. Lidl, wir kennen das alle. Vielleicht kannst du mit ein paar Zahlen zu Österreich aufwarten, was Lidl in Österreich so macht.
Freilich.
Also was Lidl macht, wissen wir alle, glaube ich. Es ist ein Supermarkt, aber ein bisschen Zahlen, Daten zum Unternehmen.
Lebensmittel, Einzelhandel, Discount. Und wir sind momentan in Österreich, Stand heute, mit 253 Filialen aufgestellt. versuchen da immer weiter zu wachsen. Also das ist unser momentanes Bestreben. Im Vergleich zu vielen anderen, die vielleicht schon einen gesättigten Markt sehen, haben wir schon noch klares Expansionspotenzial. Wir sagen, so eine Obergrenze für Österreich ist bei uns bei maximal 300 Filialen erreicht. Wobei man schon betrachten muss, es gibt Bestandsmaßnahmen, es kommt auch zu Schließungen, wenn die Filialen nicht passen. Also das hält sich irgendwo die Waage. Also wenn wir uns in den nächsten 10 Jahren auf 300 Filialen entwickeln würden, wäre das fantastisch. Aber ja, eins nach dem anderen. Wir sind derzeit bei 5,8% Marktanteil und wollen uns da weiterentwickeln, sehen für das kommende Geschäftsjahr 6%. Und da ist unser Standbein ganz klar auf Expansion gerichtet und wollen unseren Bestand immer weiter modernisieren, sodass der Kunde auch den bestmöglichen Markt, so wie er in der heutigen Erscheinung auch wahrgenommen werden soll, wahrnimmt. Ja.
5,8% ist Platz 4, das wirst du wissen, in Österreich, Marktanteil. Deshalb offenbar auch, jetzt haben wir beschrieben, Lidl weiter zu expandieren in Österreich. Kannst du vielleicht, bevor wir da tiefer in die Sache reingehen, unseren Zuhörern erklären, was ein Abteilungsleiter für Expansion bei Lidl macht? Süffisant gefragt, fahrst du durch Österreich und schaust, auf welcher grünen Wiese noch kein Supermarkt steht, um was Neues errichten zu lassen?
So kann man sich's vorstellen. Wir sind eine Truppe aus 5 Personen in Österreich, die die Expansion handeln und haben sozusagen Österreich auch aufgeteilt auf uns. Es ist nicht nur Expansion, sondern auch Portfolio-Management bei uns. Das heißt, das gesamte Vertragsmanagement, alle Bestandsverträge liegen bei uns. Da geht es um Mietvertragsnachverhandlungen, Bestandsmaßnahmen wie zum Beispiel jetzt die Pfandzubauten, die gesetzlich verpflichtend werden, müssen wir natürlich auch verhandeln. Verkaufsflächenerweiterungen sind immer wieder ein Thema. Und in der Expansion, ja, manchmal ist es eine grüne Wiese, die einem ins Auge sticht, aber da funktioniert es ja, und über das möchten wir heute sprechen, nicht mehr so, dass man einfach einen Schuhkarton hinstellt, sondern mit einem entsprechenden Konzept auftritt und sich überlegt, wie kann man das am besten in der Praxis umsetzen, sodass man auch einen Imageaufbau mitbringt und nicht nur sagt, hey, ich habe dort jetzt einen Parkplatz hingepflastert und Boden versiegelt und oben drüber nichts gemacht, sondern wir überlegen uns natürlich, wie kann man im Einklang mit der Politik auch konstruktive Projekte starten.
Aber vielleicht eine kritische Frage mal. Ich glaube, wir sind Weltmeister im Supermärkten pro Einwohner. Mhm. Brauchen wir wirklich noch 50 weitere Lidls?
Nahversorgungsthema ist es sicherlich keines, aber man muss halt auch die andere Seite mal betrachten. Bodenversiegelung ja, aber es ist ja nichts, was schlecht für den Verbraucher am Ende des Tages ist. Also dass es um Versorgungssicherheit geht, ist falsch ausgedrückt. Das wäre gelogen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben schon einen Hofer, einen Billa, einen Spar in unserer Ortschaft, warum brauche ich noch einen Lidl? Kann man einfach sagen, mehr Licht, mehr Mücken, es belebt den Markt, bessere Angebote für den Endkonsumenten. Also es schadet am Ende des Tages keinen. Es ist mehr Wertschöpfung, Arbeitsplätze werden geschaffen. Die andere Seite der Medaille.
Es schadet auch der Gemeinde nicht, wenn ein bisschen Kommunalsteuer reinfließt in die Kassen. Genau. Trotzdem gibt es einen Geschädigten und das ist die Umwelt, sagen viele. Mhm. Der Bodenverbrauch ist in Österreich enorm. Und Bodenversiegelung heißt einfach, dass zum Beispiel Wasser nicht absickern kann. Mhm. Und doch erhebliche Probleme für alle, die dort wohnen, doch schafft er. Ja. Warum meinst du, dass das doch kein Problem ist?
Weil wir ja auch nicht mehr alles einfach nur zupflastern wollen, sondern wir machen uns natürlich Gedanken, wie kann man das, wenn wir es schon machen, möglichst nachhaltig gestalten. Also eine PV-Anlage am Dach ist sowieso was wir uns immer vornehmen, weil wir für alle Aggregate, die wir in unserer Filiale haben, den Strom selber benötigen. Auch die Parkplätze sind ein Thema, wo man über Ziegelrastersteine etc. nachdenken kann oder Versickerungskonzepte beziehungsweise dann eben die Nachverdichtung nach oben. Also wie gesagt, dass wir auf die Wiese einfach nur mehr hinpflastern, wird jetzt kein Thema mehr sein. Da wird sich jede Politik dagegen wehren. Aber wenn man sozusagen einen Markt etablieren kann und oben drüber Wohnraum schafft, eine Tiefgarage etc., ist das ein Projekt, das so oder so stattfinden könnte. Also ob jetzt ein Wohnbauträger kommt und dort hinbaut oder ob man im Erdgeschoss dann einen Markt dazu macht, ja, ist kupft wie katscht.
Jetzt bist du natürlich in der nicht so einfach in der Lage wie du, Thomas, darüber zu reden, wie man da besser nachverdichten kann. Du jetzt mittlerweile als Neutraler tätig, wie das insgesamt funktioniert. Wir haben ja oft Widmungsproblematiken, die damit im Zusammenhang stehen. Also ich darf ja teilweise aufgrund unserer man möchte meinen, zumindest nicht so schlauen, nobel ausgedrückt, Gesetzgebung manchmal nichts anderes machen, als dort eine Schuhschachtel aufzustellen. Wo stehen wir da aktuell und wo würdest du jetzt jemanden, der zu dir kommt und sagt, ich würde da gerne nachverdichten und ein schlaues Konzept machen, wo würdest du da ansetzen?
Also ich glaube, um das möglichst kurz zu beantworten, weil da könnte man jetzt viel, viel, viel Zeit darüber sprechen, eines der wesentlichen Dinge ist, dass der technische Rahmen einmal gegeben sein muss. Das heißt, ganz viele dieser Gebäude, die wir heute sehen, die eh schon viel zitierte Schuhschachtel, ist gar nicht dafür geeignet, im wirklich Nachhinein oben drüber was drüber zu bauen. Das ist das eine. Die Baufluchtlinie, der Bauweg, wie auch immer das in jedem Bundesland heißt, ist das andere Problem. Das steht ja meistens an der Ecke. Das heißt, es ist ja nicht vorgesehen, vor 10 Jahren, dass man jetzt daneben noch ein statisches Element draufsetzt, um oben drüber was zu bauen. Das heißt, der technische Rahmen ist das eine. Das lässt sich aber immer irgendwie lösen. Im schlimmsten Fall halt mit Einwurf größerer Münzen sozusagen. Im rechtlichen Sinne wird es aber dann kompliziert. Wir haben die Widmung, die in ganz wenigen Fällen überhaupt schichtwidmungsfähig ist. Da gibt es, in Wien ist das immer schon so gewesen, aber in vielen Bundesländern ist das nicht so. Und dann ist es natürlich auch immer ein Kampf. Also ganz egal, wo wir uns bewegen, ist es immer schwierig. Ja, also das Interessante ist, dass dieses Thema, ganz egal in welches Medium wir reinschauen und aus welcher vermeintlichen Ecke diese Tageszeitung oder was auch immer kommt, beim Thema Bodenversiegelung sind sich alle immer sehr, sehr einig und interessanterweise wird aber ganz, ganz wenig darauf geschaut, was geht denn jetzt überhaupt. Fakt ist, wir haben auch als Lidl, auch als andere Händler, für die ich gearbeitet habe, immer wieder versucht, tatsächlich Projekte anzuteasern, zu sagen, liebe Gemeinde, wir hätten hier eine Schuhschachtel, die heute 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hat. Wir hätten gerne 1000 und dafür würden wir aber, wären wir bereit, oben drüber was zu ermöglichen. Wir haben übrigens hier schon einen Bauträger, einen gemeinnützigen vielleicht sogar mit im Boot, der das machen würde. Sagt uns, wie wir es denn lösen können, dass wir alle was gewinnen an der Situation. Das hat noch nie funktioniert. Das ist die traurige Wahrheit. Sei es der Bebauungsplan, sei es das jeweilige Baurecht im Bundesland, kurzum und auf den Punkt gebracht, solange wir uns im Proporz immer noch bewegen, die Raumordnung ist Bundesländersache, die Bauordnung ist Bundesländersache, solange das so ist, glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, darüber nachzudenken, weil es auch viel zu kompliziert ist, ganz egal, in welches Bundesland wir schauen. Es gibt ein einziges Bundesland in Österreich, das diese Systematik erkannt hat, das ist Salzburg. In Salzburg ist es so, dass wenn ich gemeinnütziges Wohnen oben drüber setze, dann bekomme ich unten mehr Verkaufsfläche. Das ist genau für diesen Anlassfall gemacht, Schuhschachtel wegbringen, um was Sinnvolles obendrauf zu gestalten. Aber da muss der Anreiz da sein. Der Handel braucht keine Förderungen. Niemand braucht Förderungen im Handel. Es nutzt nichts, wenn ich sage, ja, und pro Quadratmeter Wohnung kriege ich 100 Euro. Ja, das hat der Handel nichts angefangen damit. Ja. Das heißt, die echte Währung des Handels ist die Größe der Verkaufsfläche. Das ist vielleicht auch der Schluss in die anfängliche Frage, braucht es noch mehr? Na, wahrscheinlich nicht unbedingt, aber braucht es Qualität? Ja, es braucht Qualität. Wir haben gerade im Lebensmittelhandel, ganz egal welches Logo jetzt, ja, die Situation, dass wir Märkte haben mit 400 Quadratmetern Verkaufsfläche und im Idealfall halt irgendwo bei 1200, 1300 Quadratmetern. Und diese Spannweite zu überbrücken ist im operativen Betrieb nicht einfach, kostet Geld, kurzum, ja, weil es einfach kompliziert ist. Und dort eine möglichst homogene Masse an Standorten zusammenzubringen, ist eigentlich die Kernaufgabe im Bestandsmanagement sozusagen. Ja.
Wir haben jetzt viel über Schuhschachteln gesprochen. Schuhschachteln finden sich, wenn man so durch die ländlichen Gebiete in Österreich herumfährt, immer am Ortsende oder am Ortsanfang, je nachdem, von welcher Richtung man kommt. Kann man nicht auch, du sagst, das Wichtigste ist Qualität und Verkaufsfläche, kann man das nicht auch im Ortskern erreichen, sprich Nachverdichtung, das ist immer das Zauberwort gegen ja. Flächenversiegelung. Warum muss gefühlt an jedem Ortsende und an jedem Ortsanfang irgendeine solche Schuhschachtel stehen?
Ja.
Die Frage geht auch nicht beide.
Ja, ich denke, in die Vergangenheit blickend ist es halt so entstanden.
Es ist nicht immer alles richtig gemacht
worden. Genau, ja. Also ich glaube auch, es ist heute viel zu spät, darüber zu jammern, dass was ist, wie es ist. Die Raumordnung wurde, über die wir uns heute beschweren sozusagen, die Fehler wurden in den 90er Jahren gemacht.
Aber ja, da ist man jahrzehntelang sehenden Auges hineingelaufen.
Richtig. Ja. Und alle miteinander sind gelaufen.
Ja, ja.
Also ganz egal wer, alle haben das gut gefunden.
Nein, das stimmt schon. Ja, weiß ich gar nicht. Wirklich gewonnen hat der Handel bei den Geschichten. Die Ortszentren sind tot. Die Politiker sind abgestraft worden dafür, was passiert ist. Und die Menschen haben davon, aus meiner Sicht, es gibt natürlich Extrembeispiele. Ich fahre ganz häufig durch Liezen. Das ist für mich ein absolutes Extrembeispiel. Das ist die Händlerhölle. Da ist der Ort toter als tot und es stehen massenhaft, jeder Einzelhändler dieses Erdballs befindet sich in Liezen. Aber es gibt auch noch ein paar andere so Beispiele. Und dann gibt es aber umgekehrt auch wieder Orte, wo das Ganze besser gelungen ist. Ja?
Ja.
Und ich frage mich trotzdem, jetzt sagt man, früher haben wir das nicht besser gewusst, das haben alle gewusst, ja, das hätte man wissen müssen eigentlich, dass es so ist. Aber wie kommen wir aus dieser Misere wieder heraus?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie kommen wir da heraus? Ich glaube gar nicht, kurzum. Ich glaube nicht, dass sich dahingehend großartig was ändern wird. Wir sind ja in Österreich, ne? Bescheid ist Bescheid. Das heißt, der Baubescheid, der biegt und dann wird halt nichts mehr gerüttelt daran. Und das ist genau die Situation, die wir heute im Burgenland haben, wo man versucht jetzt mit so Zwangsmaßnahmen die Händler wieder in den Ortskern hineinzuzwingen. Das funktioniert halt aber so nicht. Ja. Also das hat auch der Handverband, alle möglichen haben dazu eine sehr klare Stellung bezogen. So wird es nicht funktionieren. Ich meine, das ist ein fair enough, ja. Es ist ein guter Versuch, es wird aber so nicht funktionieren, weil der Handel nicht muss, kurzum.
Ja. Ja.
Und das große Problem ist, es gibt ja immer eine angenehme Alternative. Und das ist das, was auch niemand so gerne hört oder gerne sagt, den Komfort, den der Handel heute bietet, aufgrund der, wenn wir jetzt dabei bleiben, Fehler, die gemacht wurden in den 90er Jahren, den lieben ja schon alle. Ne? Also mit dem Auto am besten reinfahren ins Geschäft, das wäre ja eigentlich das Allerbeste. Deswegen die Parkplätze vor der Tür einfach so wegzunehmen. Also ich kann für alle Händler zusammenfassen, sprechen, für die ich gearbeitet habe, Filialen ohne Parkplatz, jetzt Wien natürlich ausgenommen, Wien ist ein eigenes Thema, aber Filialen ohne Parkplatz im Vergleich zu Filialen mit Parkplatz oder Filialen, die nur Tiefgaragen haben und keinen oberirdischen Parkplatz, sind im Umsatz mit Sicherheit 20% hinter den anderen immer und werden das auch nie anders erreichen können. Ja, warum? Naja, weil es der Kunde gerne so hätte. Also solange es diese Alternativen gibt, um es zusammenzufassen,
Ich wollte auch anknüpfen. Also wenn man einfach in der Runde gesprochen, würdet ihr lieber zu einem Markt fahren, wo ihr stehen könnt, aussteigen, reingehen, alles wiederholen oder wo ihr zuerst in die Tiefgarage fahren müsst, Lift, rauf,
ich mache mittlerweile 50% Gurkerl oder Online-Händler, weil ich mir das Zeug gerne nach Hause schicken lasse. Ich weiß eh, was ich kaufe.
Ja.
Ich gehe schon manchmal gerne einkaufen. Meine Kinder lieben einkaufen, ich nicht so. Aber generell bin ich eher ein Online-Handel-Verfechter und da auch ist es ja spannend, in welche Richtung das geht, weil da hat sich vor 3-4 Jahren was aufgetan mit Gurkerl, die, glaube ich, die ersten waren, die das richtig gut gemacht haben. Wenn man die Großen haben das jetzt vielleicht ein bisschen verschlafen, auch teilweise schlechter gemacht. Ich möchte jetzt keinen hervorheben, aber ich habe allen bestellt, die das ermöglicht haben und muss sagen, Gurkerl war immer, ich komme jetzt vor wie eine Gurkerl-Werbung hier, aber war immer besser einfach. Ja?
Ja.
Da ist, glaube ich, sehr viel Aufholpotenzial und gerade Leute wie wir jetzt hier, lauter junge Menschen, die am Tisch sitzen, die vielleicht viel arbeiten und kleine Menschen, die viel arbeiten und ihre Zeit optimal verbringen wollen, die wollen möglicherweise gar nicht mehr dieses Supermarkterlebnis, sondern wollen beim Lidl lieber online klicken und sagen, bringt's mir das Zeug nach Hause.
Ja und nein. Also um Hobbypsychologe spielen zu können, wir müssen natürlich wieder zwei Generationen unterscheiden. Ich weiß es deswegen, weil wir müssen bei Lidl zwei Filialtage im Jahr machen, wo wir wirklich in der Filiale stehen, selber anpacken und auch verstehen, wie dieser ganze Markt funktioniert. Und da sticht schon heraus, dass gerade das ältere Publikum einfach gern einkaufen geht, um zu schauen, was gibt's denn. Mhm. Das ist nicht das Gleiche, wie in einem Onlineshop zu stöbern. Weil im Internet auf der Seite zu scrollen ist meiner Meinung nach irgendwann so eintönig und in einem Markt geht man dann vielleicht noch eine Runde und entdeckt irgendwas und gerade wenn man die Zeit hat, schaut man sich die Produkte an. Ich nehme die Tomaten, die am schönsten sind und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, immer noch sehr viel, gerade den Österreicher, den man hier abholt. Um das Thema von vorher anzusprechen, warum sozusagen die Märkte am Ortsrand immer sitzen. Ich kann für mich jetzt sprechen, ich würde immer bevorzugen, bevor ich jetzt den Stau habe, in die Stadt hinein und gerade diesen Kern beleben möchte und dann aber ein Verkehrsdrama habe, fahre ich doch lieber in das Fachmarktzentrum, wo ich tausende ebenerdige Stellplätze habe, stelle mich dorthin, kaufe alles, was ich brauche und bin möglichst schnell wieder daheim, wenn ich nicht in der Stadt wohne.
Komfort ist super, bin ich voll bei dir, aber ich glaube, dass man gerade die Österreicherinnen und Österreicher da schon ein bisschen umgewöhnen kann. Also ich glaube, wir können auch alle gut, also wir würden alle noch gut unsere Alltäge bewältigen, wenn
ist
wir...
Ist der Plural von Alltag, Alltäge?
Nein, Alltage. Ja. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast.
Sehr gerne.
Wenn jetzt nicht drei große Schuhschachteln in einem Ort stehen. Und jetzt für den städtischen Bereich, ich habe heute am Weg in die Kanzlei extra nochmal auf die Uhr geschaut. Ich habe 7,5 Minuten zu Fuß ins Büro gebraucht und ich gehe an 4 Supermärkten vorbei. Mhm. Komfort, schön und gut, aber so einen hohen Komfortlevel brauche ich einfach auch nicht. Ja? Das stört mich einfach.
Das ist halt, ich glaube, gerade in den Ballungszentren ist es ein irrsinniger Verdrängungsmarkt, wo es dann eben um Marktanteile geht. Also ich glaube nicht, dass es 4 Lidl waren.
Nein,
das nicht. und da schauen wir zum Beispiel schon gezielt darauf, auf Qualität, dass ja, es geht um Marktanteile, aber am Ende des Tages geht es uns darum, dass die Filiale an sich funktioniert und dass die unabhängig von anderen funktioniert. Das heißt, ich mache jetzt nicht innerhalb von 500 Meter Luftlinie 2 Lidl, außer es sind 2 völlig unterschiedliche Verkehrsfrequenzen. Aber auch da muss man einfach hinschauen. Also Komfort, ja, es ist immer zu differenzieren zwischen Stadt und Land.
Und ich glaube auch, um das abzuschließen, auch für die Händler zu sprechen, es kann sich niemand heute leisten, einen Markt zu machen, einfach nur um ihn zu haben sozusagen, um zu verhindern, dass ihn ein anderer macht. Das war vielleicht auch mal so, kann ich nicht sagen, aber heute geht sich das nicht mehr aus. Also die klare Ansage ist immer, der eine Standort muss für sich positiv im Deckungsbeitrag sein, ansonsten wird er nicht ins Netz passen.
Ja. Wobei es gibt schon natürlich, also die, wenn ich jetzt die High-End-Retailer anschaue, zum Beispiel so einen, den Interspar am Schottentor oder den Billa am Hohen Markt, die werden nicht für sich gewinnbringend sein in der Lage, nehme ich einmal an. Aber es ist ein anderes Konzept, als ihr bei Lidl habt.
So ist es. Ne? Also ja? Ich kann jetzt da nicht dafür sprechen, aber es ist ein anderes Konzept, anderes Sortiment und wahrscheinlich auch eine andere Preispolitik.
Ja.
Von dem her.
Aber ihr seid ja, ich meine, gerade bei Lidl, ihr seid im Discount-Bereich unterwegs, genau. und seid da im Wesentlichen in Konkurrenz mit dem Hofer, würde ich jetzt einmal sagen.
Genau.
Wobei die Klientel, was kannst du da generell über eure Klientel sagen? Die ist jetzt per se auch nicht, natürlich nicht so zahlungskräftig, aber ist teilweise auch nicht schlechter. Also ich gehe selbst auch dann und wann zum Lidl und zum Hofer und gar nicht so selten eigentlich und stelle dort fest, es ist nicht schlimmer, als es beim Interspar ist. Ja.
Also das ist, glaube ich, auch gerade seit dem Thema Corona hat sich da der Einkauf extrem gewandelt. Also Kostenbewusstsein ist sicher ein Thema, wobei es immer eine persönliche Einstellungssache ist. Also egal, mit wem ich rede, es gibt einfach Typen, die sagen, sie sind Billa-Fans oder sie gehen nur zum Lidl, weil das taugt ihnen. Und dann gibt es solche, die sagen, ich hole mir von allen das beste Angebot und von da und da ein bisschen was. Also das ist ja menschenbezogen, aber wir haben natürlich ein preisbewusstes Klientel und die versuchen wir natürlich auch zu halten. Also wir kennen unser Publikum und unsere Konsumenten und wir unterscheiden uns natürlich im Sortiment. Das ist.
Aber ihr macht etwas zum Beispiel, was ein Interspar auch macht und habt nicht nur ja, klassisches Essen und Getränke, sondern so wie der Hofer auch dann manchmal, ich erinnere mich noch an die guten alten Zeiten, wo der Hofer-Katalog gekommen ist und man geschaut hat, was der Hofer nächste Woche alles im Angebot hat und nach 4 Minuten waren alle Fernseher weg, weil alle Fernseher zum Hofer kaufen gegangen sind. Das macht sie ja auch.
Ja,
ihr habt jetzt nicht so den Ruf, glaube ich, wie der Hofer, weil oder zumindest beim Hofer kannte man das immer schon, bei euch jetzt vielleicht nicht so. Aber was war da oder was ist da die unternehmenspolitische Idee auf einem eigentlich eher kleineren Verkaufsfläche verglichen mit einem normalen Spar, trotzdem so viel andere Ware, Non-Food-Ware auch anzubieten?
Es ist ein irrsinniges Umsatzpotenzial und da hat man sich einfach durch den richtigen Einkauf und die Möglichkeit, es auf der Verkaufsfläche zu platzieren, dazu entschlossen, warum machen wir es nicht? Und man sieht, dass es funktioniert. Also der Non-Food-Umsatz ist da und gerade Aktionswaren ist immer etwas, was in Österreich lustigerweise funktioniert. Also wir sind irrsinnig rabattgetrieben. Und am Ende des Tages, ja, ist eine Umsatzentscheidung.
Und ein Frequenzbringer auch oder nicht so?
Traue ich mich nicht bewerten, ehrlich gesagt. Aber
was meinst du, Thomas?
Ich glaube schon, dass die Non-Food, ganz egal, ob das jetzt Hofer ist, ob das Lidl ist, ob das irgendein anderer Händler ist, am Ende des Tages muss man sagen, die Lebensmittel sind jetzt nicht per se das margenträchtigste Geschäft. Ja, das wissen wir, glaube ich, alle. Mhm. Also wir reden von unter 5%, was Standard ist. Das heißt, es ist ohnehin Segeln ganz hart am Wind in Wahrheit, weil die Verfügbarkeit, die der Kunde erwartet, kostet was, kurzum. Ja, also das ist ein unangenehmes Ding, weil über das würden wir auch nicht sprechen, dass man ja auch im Supermarkt Dinge, die man nicht verkauft, wegschmeißen muss. Das ist halt so, ja, weil die Verfügbarkeitserwartung eine ist. Ja. Der Kunde will halt auch, wenn bis 20 Uhr geöffnet ist, um 19.45 Uhr noch Semmel kaufen. Wenn die nicht da sind, dann ist schlecht. Das heißt, es kostet Geld und das kostet am Ende des Tages Ertrag. Und dazu ist natürlich Non-Food wieder ein sehr dankbares Geschäft, weil das läuft nicht ab. Das hat vielleicht eine Saison. Wenn ich es in der Saison nicht verkaufe, dann kaufe ich es in der nächsten Saison. Der Handel denkt ja sowieso, grob gesagt, in Ostern und Weihnachten. Und dazwischen sind halt unterschiedliche Momente, die man bespielt in der Non-Food. Aber auch das ist immer schwieriger und ist ein hartes Geschäft, weil ich sage jetzt einfach mal, einerseits der Wohlstand, der allgemein gesellschaftliche Wohlstand dazu geführt hat, dass der Kunde nicht mehr wartet. Früher, du hast ja gesagt, war das so, da hat man geschaut, wann kommt der nächste Computer beim Hofer oder wann kommt denn das und dann wartet man 8 Wochen, bis man endlich dann sich mit 200 anderen anstellen darf, um das vielleicht zu kaufen, vielleicht auch nicht. Ja. Das macht heute kaum einer mehr. Ja, das heißt, das ist viel schnelllebiger, das ist nicht mehr so dieser Mega-Moment sozusagen, weil einfach der Handel bei Amazon und Co. viel, viel convenienter ist und auch im Preisvergleich mithält. Und deswegen ist es ein Geschäft, das rückläufig ist, aber mit Sicherheit immer noch ein wichtiger Baustein ist. Ja.
Vielleicht noch kurz zum Thema Energie. Wir haben schon kurz angesprochen, nur kurz einleitend. Wir haben ja eine riesige Dichte in Österreich, eine riesige Supermarktdichte. Trotzdem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gehen die Lebensmittelpreise nicht signifikant runter, trotz dieser hohen Dichte. Viele Stimmen sagen, dass es einfach daran liegt, dass es einfach so teuer ist, so ein Filialnetz aufzubauen und zu betreiben. Sprich Miete, Errichtung, Energiekosten und so weiter. Was für Konzepte hat jetzt zum Beispiel Lidl da, die Energiekosten ein bisschen zu senken und vor allem auch nachhaltiger generell eine Energiepolitik einzuführen?
Es ist so wie bei allen anderen auch das Thema nachhaltigen Strom zu produzieren, beziehungsweise die Dächer halt zu nutzen mit PV-Anlagen, ist sowieso was wir immer machen. Das, was sich da jetzt aufgetan hat mit der Preispolitik durch Ukraine etc., ist halt was man nicht vorhersehen hat können. Und wir kaufen ja den Preis lange schon im Vorhinein ein. Und wir können nur das, was wir einkaufen, auch an die Kunden weitergeben. Aber natürlich versucht man sich immer mehr von dem loszulösen und irgendwie möglichst viel von dem zu nutzen, ja, Luftwärmepumpen, PV-Anlagen, also so wie man es im Wohnbau macht,
ja,
versucht man eben auch als Händler autark zu sein, um halt möglichst wenig Abhängigkeit.
Aber es gibt ja gerade im Lebensmittelhandel an sich die, glaube ich, sehr gute Möglichkeit, über diese vielen Kühlsysteme, die dort eingebaut sind, auch über Restwärme zu arbeiten. Das ist ja etwas, was ganz viele Lebensmittelhändler mittlerweile machen und soweit ich das selbst gehört habe, ich habe es nicht gesehen und nicht geprüft, aber ich habe es gehört, dass es problemlos möglich ist, einen Standort energieautark zu gestalten, nämlich was die Beheizung betrifft, allein durch die Restwärme, die durch diese Kühlschränke ohnehin produziert wird. Das ist ja sehr energieintensiv, so ein Supermarkt natürlich, aber der kann enorm viel machen. Gibt es da bei Lidl irgendwelche besonderen Programme, die da gemacht werden? Weißt du da Bescheid?
Ehrlich gesagt nicht. Ich bin ein bisschen ein Technikaffe.
Okay, das heißt, du bist dafür zuständig, eine neue Fläche zu finden, genau. Aber jemand anderer baut sie dann.
Ganz genau. Ja, okay. Das ist bei uns wirklich getrennt, aber vielleicht, Thomas, hast du...
Der Benni ist technikaffin und du bist ein Technikaffe.
Genau.
Ich bin auch nicht technikaffin. Ich kann kaum einen Computer aufdrehen.
Also ich kann nicht für Lidl sprechen oder für einen anderen, aber ich weiß, dass man natürlich immer der Konkurrenzdruck in Österreich in Wahrheit gibt ohnehin vor, dass man immer konstant an der Ist-Situation arbeiten muss, ansonsten wird es irgendwann schwierig werden. Mhm. Ja. Also im Discount ist gefühlt so im internen Jargon, jedes zweite Jahr ist das Jahr der Kosten. Man dreht jeden Stein noch einmal um und schaut, wo könnte man noch, wie könnte man noch was optimieren, wo kann man noch was einsparen, um einfach in der Gesamtsituation im österreichischen Markt überhaupt überleben zu können. Und wir haben, glaube ich, insgesamt die Situation, dass ja, die Preise sind in Österreich teurer, das ist so. Das ist aber ganz, ganz vielen Dingen geschuldet. Ja, das ist jetzt einerseits natürlich der Einkauf der Waren, die dann wieder verkauft werden. Das ist klarerweise der eine Faktor, der ganz große Faktor. Auf der anderen Seite sind es die Personalkosten, die als großer Kostentreiber natürlich dahinterstehen, die wiederum daraus resultieren, was der Kunde erwartet, also welche Öffnungszeiten erwartet er. Ich habe 2012 im Handel begonnen zu arbeiten, da war um 19 Uhr Schluss. Ja. Da war Lebensmittelhandel, aber ab 19 Uhr hat es nichts gegeben. Und naja, jetzt ist es halt 20 Uhr und nicht mehr 8 Uhr früh, sondern 7.40 Uhr. Das heißt, also auch hier wurde ja, ich würde mal behaupten, nicht das an Umsatz mehr gemacht, was man jetzt an Öffnungszeiten mehr gemacht hat. Mhm. Und so entwickeln sich die Märkte halt insgesamt. Ja.
Gibt es ja auch Regulative, ich glaube, es sind irgendwie knapp über 70 Stunden, glaube ich, 72, ja. Die einen Supermarkt offen halten darf über die ganze Woche. Und dann gibt es jetzt die Diskussionen, wie ist das mit Onlinehandel, darf der 24 Stunden zustellen? Gibt es ganz viele anhängige Rechtsstreitigkeiten momentan auch. Juristisch, glaube ich, sehr spannend insgesamt, für den Händler vielleicht nicht so lustig.
Ja, ich glaube, also wir haben ja gerade gesehen, ich glaube, OGH-Entscheid, was dieses Boxenthema angeht, ja, abholen von quasi Selbstbedienungsläden, mehr oder weniger, wo man gesagt hat, das Kernkonzept ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und jetzt sagt man, ja, aber das geht mit dem Öffnungszeitengesetz nicht zusammen. Ja, richtig. Wahrscheinlich ist das so, wenn der OGH das so entscheidet. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, auch eine ewig alte Diskussion, aber das Öffnungszeitengesetz ist ein Bundesgesetz. Ja, und jeder Landeshauptmann darf dann in seinem Gebiet noch über Tourismus oder sonstige Sonderbestimmungen verfügen.
Da sind wir wieder beim Föderalismus, beim Geliebten, oder?
Und dann sind wir dort, dass ja, also sehr, sehr spannende Situationen einfach sich ergeben. Ja, man hat überall dort, wo man dann plötzlich nicht mehr im Gewerberecht ist, ja, das ist ja auch wieder eine österreichische Spezialität, wenn ich nämlich zum Beispiel im Eisenbahnrecht bin, dann gilt das Öffnungszeitengesetz nicht, weil es ja nicht Gewerberecht ist. Also,
ist doch logisch, oder?
Ja, genau.
Ja, ist doch ganz klar.
Ist ganz klar. Ja. Und wenn interessanterweise sozusagen in der Flächenwidmung Eisenbahn ein Baurecht vergeben wird an einen Nicht-Eisenbahner, dann gilt schon wieder das Gewerberecht.
Natürlich, ja. Doch also, klar.
Und daher ergeben
warum
sich
du das
diese.
Nicht?
Nein, ich verstehe es ja. Aber daher ergeben sich diese vielschichtigen Probleme. Ja, und ich glaube, ich habe es eh schon einmal gesagt, aber solange wir nicht über diesen Schatten springen und da einmal eine klare Linie durch Österreich ziehen, wird sich kaum was bewegen. Ist mir aber natürlich sehr bewusst, dass das wahrscheinlich nie passieren wird, ja, weil die Länder natürlich das und diese Kompetenz keinsterweise aus der Hand geben wollen.
Fangen wir mal bei der unter Anführungszeichen unteren Ebene an, würde ich euch wünschen, gerade auch beim Thema Kommunalpolitik, Widmung, Baurecht und so weiter, eine Verschiebung der Kompetenzen in Richtung Landesebene oder soll das beim Bürgermeister bleiben?
Also ich glaube, wichtig wäre, einen Bundesrahmen zu schaffen. Ich glaube nicht, dass wir andere Widmungskategorien brauchen in Oberösterreich, in Salzburg und Niederösterreich. Ich glaube, es würde funktionieren, wenn man einen gemeinsamen Nenner drüber schiebt. Wer dann und wie der Prozess der Umwidmung entsteht, ja, das ist wieder eine eigene Frage. Ich glaube, dass es schon gut ist, wenn wir uns die Struktur in Österreich anschauen, dann ist es ja immer so, ja, Wien, also 2 Millionen Menschen wohnen in Wien plus minus, aber die gleichen 2 Millionen Menschen, also nicht die gleichen, aber gleich viele, wohnen in Gemeinden unter 1000 Einwohner. Mhm. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz unterschiedliches Leben in Österreich und deswegen ist es schon gut, das möglichst sinnvoll zu gestalten. Wenn ich aber beispielsweise in der Raumordnung dann mit der Gießkanne versuche, wieder mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, dann wird das auch nicht funktionieren. Ja, wenn ich jetzt die Oberösterreichische Raumordnung hernehme, da gibt es eine Novelle, vor 2 Jahren, glaube ich, war das, da ist jetzt drinnen, dass überall, wo ein Geschäftsgebiet neu kommt und neu bebaut wird, muss ich zweigeschossig überbauen. Ich muss. Ganz egal, ob das dort sinnvoll ist, ob diese 2 Geschosse dort jemand brauchen kann, völlig wurscht. Ja. Ich muss 2 Geschosse oben drüber bauen. Und das führt dazu, und Konstantin kann das aus der Lidl-Perspektive berichten, man baut dann Geschosse oben drüber, die man jahrelang Leerstand hat, die man nicht verwerten kann, nicht vermieten kann, weil es dort einfach keiner braucht. Und dann hat man es gebaut, sieht nett aus von außen, ja, es ist eh überbaut, das bringt halt aber nichts. Ja.
Und es wird nicht differenziert zwischen Landstandorten und Stadtstandorten. Also das ist ja ein super Ansatz, ja, dass wir sagen, wir wollen nachverdichten, aber wir sind dann beispielsweise irgendwo in Atmung-Buchheim, ja, und dann heißt es, okay, wir wollen eine Widmung, Geschäftsviertelwidmung, wie sie dort so schön heißt, die bedingt, dass wir 2 oberirdische Geschosse drüber pflanzen. Ja. Und puh, dann haben wir vielleicht noch eine Schichtwidmung, die uns sagt, wir haben eingeschränktes gemischtes Baugebiet für produzierendes Gewerbe. Ja, und dann findet mal irgendjemanden, der 1500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche für produzierendes Gewerbe nimmt.
Im ersten oder zweiten Obergeschoss.
Erstes Obergeschoss, mhm, und dann auch noch eine Miete zahlt, die irgendwie zu der Kostendeckung beiträgt. Also, und um auf die Frage zurückzukommen, Ansiedlung beim Land, es ist halt schön, dass man immer irgendwo Bürgermeister findet, die sagen, hey, sie hätten gerne einen Lebensmittler und am besten einen Lidl, und sind alle auf der Seite, ja, und man bereitet das vor und dann ist das klassische Prinzip Obersticht unter. Land sagt, nein, es ist kein Bedarf, und auch wenn man wirklich fundierte Konzepte liefert, warum dort eine Widmung eigentlich Sinn machen würde, man nimmt einen Raumplaner hinzu und alles, der das fachlich argumentiert, sagt das Land, na, sehen wir nicht so, und keine weitere Chance. Ja. Also einstimmiger Beschluss der Gemeinde hilft nichts, weil das Land sagt einfach, na, interessiert uns dort nicht. Und da macht es dann eben Sinn, wenn man sagt, ich siedle es vielleicht gleich beim Land an, ja, weil dann erspart man sich sehr viel Verwaltungsaufwand, vielleicht auch Personal, ja, habe ich nicht gesagt, und Zeit.
Also ja. Ich glaube auch, wie gesagt, die Meinungsbildung in der Gemeinde ist wichtig. Ich glaube, der Bürgermeister und sein Gemeinderat, Stadtrat, was auch immer, je nach Größe, müssen schon mitbestimmen, mitentscheiden, was passiert und wo es passiert. Wenn wir gerade wieder über Innenstadt sterben, sprechen und so weiter, das ist ja ein Thema, das uns begleitet und das schwierig ist. Deswegen ist es gut, wenn vor Ort eine Entscheidung mal grundsätzlich getroffen wird. Die Frage ist, wer darf es oder soll es dann noch verhindern können? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Materie, weil natürlich je weiter weg diese Person sitzt, die das dann entscheidet, desto ungleicher fallen diese Entscheidungen aus. Und das sehen wir ja ganz, ganz häufig, dass Dinge mal so entschieden werden, mal wieder anders entschieden werden. Gefühlt ist es derselbe Fall. Das ist ja beim anderen Bearbeiter und das ist halt einmal ja, einmal nein. Mhm.
Ich würde gerne einmal auf den Grundsatz zurückkommen. Was braucht so ein Supermarkt eigentlich an Einzugsgebiet? Es gibt immer wieder diese herumschwirrenden Forderungskataloge, aber Anforderungen, die Supermärkte haben. Wie ist das bei Lidl aktuell? Wie viele Bewohner muss man bespielen können und wie groß muss das Einzugsgebiet sein, dass es sich für euch auszahlt, eine hoffentlich ökologisch sinnvolle Schuhschachtel in die Landschaft zu stellen?
Also ich werde jetzt nicht die Lidl-Kennzahlen per se nennen, weil und Unternehmensgeheimnis, aber einfach einmal sozusagen für den Handel gesprochen, yeah. Es muss sich auszahlen, in einem Stadtstandort, ich sage jetzt einmal, innerhalb von 3 bis 5 Minuten eine fünfstellige, vier- bis fünfstellige Anzahl von Personen ansprechen zu können. Und am Land ist es dann vielleicht ein bisschen weniger, weil wenn man am Land beispielsweise einen Standort hat mit Parkplätzen, wo die Leute mit dem Auto hinkommen können, ist der durchschnittliche Einkaufswert etwas höher, weil man ja mit dem Auto abtransportieren kann. Hingegen bei einer fußläufigen Filiale, wie es hier in Wien oft vertreten ist, wird man halt nur in einem Sackel irgendwas transportieren können, wodurch natürlich der durchschnittliche Warenwert etwas geringer ist. Und am Ende des Tages ist es davon abhängig, wie viel Frequenz wir an einem Standort haben können. Also manchmal ist das Einzugsgebiet per se uninteressant. Stichwort SCS. Der Einzugsgebiet von 5 Minuten nicht wahnsinnig viel, weil eigentlich alles nur Parkplatz ist, aber alle fahren hin.
Ja.
Das gleiche beim Fachmarktzentrum.
Und wenn man jetzt sagt, es gibt ja massives Händlersterben allgemein oder viele dieser Flächen stehen einfach leer, ist es jetzt vereinfacht gesagt, nehmen wir einen Kicker her. Kann man einen Kicker zu einem Lidl umbauen?
Also ich glaube, bautechnisch ist alles möglich, nur wir sind wieder beim Thema Raumordnung. Das,
Nehmen wir mal die Raumordnung weg. Ich meine jetzt rein technisch gesehen. Ist das ein großes Problem? Man hat ja enorme Raumhöhen zum Beispiel, wenn du in einem Möbelhandel zum Beispiel bist, teilweise. Ich wusste, in welche Richtung ich zeige, es sieht eh kein Hörer, aber in die Marie-Hilfer-Straße, wo sich ein Tiroler Unternehmer etwas verspekuliert hat. Ein Kaufhaus errichtet hat, wo der Sparer bereits das ja ursprünglich erwerben wollte und abgewunken hat und gesagt hat, mit dem fangen wir nichts an, ja, was mich nicht wundert. Aber warum fängt der Sparer mit dem nichts an? Also, dass das kein Hotel wird und kein Büro wird, ist klar, weil keine ordentliche Belichtung gegeben ist. Aber warum ist das für einen Sparer und dann wahrscheinlich auch für einen Lidl uninteressant?
Also ich werde wieder als Technikaffe hier den Joker einwerfen, dass ich jetzt nicht technisch irgendwas sage, aber ich weiß ja, Stichwort Maria-Hilfer-Straße, ist es darum gegangen, das ganze Gebäude zu kaufen. Preis jetzt einmal außen vor gelassen, was ja sowieso absurd ist, aber dieses ganze Gebäude braucht ja auch ein Nutzungskonzept. Jetzt ist es zwar schön, dass man sagt, man gestaltet das Erdgeschoss, aber wenn ich das Verwertungsrisiko für das ganze Gebäude habe, naja, dann...
Ja, aber also ursprünglich war ja Spar, wenn man dem glauben darf, und wir behaupten das jetzt einfach einmal so, dass es ist, war ja dran an der Liegenschaft, die zu erwerben, ja, wahrscheinlich mit einem Shopping-Center-Konzept, wie das Spar ja üblicherweise oder häufiger macht. Und jetzt sagen sie, das ist für sie nicht mehr interessant, weil sie den Spar da nicht reinbekommen. Und ich frage mich dann als Technikaffe, ist ein schöner Begriff, als Laie, warum nicht? Warum kann der Spar sich da nicht die ersten zwei Geschosse nehmen und die anderen Geschosse verwertet er sonst? Also ich verstehe nicht, weil die Aussage war von Spar, und die ist ja öffentlich gewesen, wir können es nur erwerben zu Liegenschaftskosten minus Abbruchkosten. Das ist der Preis, den das momentan für den Spar hat. Und das verstehe ich nicht, weil ich denke mir, Handel ist Handel, und ob ich da drinnen jetzt Dior-Taschen oder Milka-Schokolade verkaufe, ist eigentlich das Gleiche, weil Verkaufsfläche ist Verkaufsfläche.
Ja, im Rohbau. Verkaufsfläche
ist... Wenn du was noch nie Handtaschen kaufst,
ich wollte gerade sagen, Verkaufsfläche ist Verkaufsfläche, aber ich glaube, die Margen zwischen einer Dior-Handtasche und einer Milka-Schokolade...
Das weiß ich schon, aber das Ding ist im Edelrohbau das Gleiche, dass die Endausfertigung dann anders ausschaut. Bei der Milka-Schokolade ist mir schon klar.
Also ich kenne auch den technischen Rahmen nicht, wie es jetzt tatsächlich gebaut wurde, aber... Klar ist zum Beispiel, der Lebensmittelhandel sagt, ich brauche 4 Meter Raumhöhe, Lichterraumhöhe, ansonsten ist es uninteressant für mich. Wenn jetzt im Erdgeschoss da vielleicht nur 3,50 sind, dann ist das tatsächlich ein Knockout-Kriterium für viele.
Aber warum brauche ich 4 Meter Lichterraumhöhe?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, 3 Meter gibt die Arbeitsstättenverordnung vor.
Ja,
ne? Also die 3 Meter brauchen wir, ohne denen geht es nicht. Und dann gibt es allerlei Installationen an der Decke. Und 3 Meter ist halt schon, wenn man jetzt wieder, kommen wir wieder auf die Schuhschachtel zurück, wenn wir irgendwelche 50, 60 Meter Länge haben in eine Richtung, ja, also der Lebensmittelhändler denkt ja immer in Gängen. Wenn ich schon mal aufgehört ist, der typische Rechteck hat einen ersten, zweiten, dritten, vierten, vielleicht fünften Gang. Und wenn jetzt auf die Länge von 50 oder 60 Metern die Raumhöhe nur 3 Meter ist, dann ist das nicht schön. Ja. Dann drückt es, dann ist auch das Oberlicht nur mehr so ein Fensterchen und kein ordentliches Fenster. Und am Ende des Tages auch ein Unikum in Österreich. Ja, wir müssen im Handel ja 10% der vom Kunden begehbaren Fläche als Belichtungsfläche haben.
Natürlich, ist doch klar.
Das ist nur in Österreich so, wohlgemerkt. Ja. In allen anderen europäischen Ländern ist das nicht so. Und das heißt, auch das erzwingt ein Stück weit, je größer ich werde, desto mehr Fensterflächen brauche ich, desto höher muss ich werden am Ende des Tages, weil ich muss ja irgendwo die Fenster einbauen. Ja. Also, warum Spar abgewunken hat, kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht. Aber
es war ja eigentlich eine generelle Frage, genau, mit einem Praxisbeispiel sozusagen. Ja.
Also, um es ganz praktikabel zu machen, ich bin gerade mit einem, darf ich sagen, welchen genau, aber gerade in der Projektentwicklung mit einem ehemaligen Kicker beschäftigt, der genau das sein soll. Ja, man hat dort die Abbruchkosten schätzen lassen, hat dort festgestellt, der Abbruch ist astronomisch, weil diese Gebäude wurden ja für die Ewigkeit gegossen. Ja, das ist ja alles Stahlbeton, da gibt es ja nichts, was einfach weggeht. Und der Abbruch ist sozusagen keine Option. Das heißt, man muss irgendein Schleuskonzept haben für 4, vielleicht 5 Geschosse. Und da muss man dazu sagen, ganz egal, wo man im internationalen Handel sich hinbewegt, wenn ihr euch Einkaufszentren anschaut, egal wo auf dieser Welt, dann funktionieren sie nur auf 2 Geschossen. 3 Geschosse Handel, das war früher mal, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht einmal in Singapur oder sonst wo. Das ist einfach nicht das, was der Kunde will. Vielleicht in der dritten Etage noch irgendwie diesen Food Court, das funktioniert. Aber Handel ist auf 2 Ebenen. Mehr
oder,
ist es
oder
nicht.
Hotel, ne? Was passiert
oder
auch?
Hotel, ja. Das natürlich ist auch immer wieder ein Thema. Wie gesagt, lassen wir die Raumordnung außen vor. Das ist ein spezielles Ding. Aber ja, das funktioniert. Also wir sind gerade dabei, eben einen Kicker in dieser Weise umzuentwickeln. Und das lässt sich machen. Sofern dann die Raumordnung wieder das wiedergibt, was wir brauchen. Weil auch das ist ja ein sehr spannendes Thema wieder, wenn wir die Österreich-Brille aufsetzen im Vergleich zu anderen Landesbrillen, die ich aufsetzen kann. In Österreich unterscheiden wir ja im Handel auch, welche Waren wir verkaufen. Also das ist zum Beispiel in Italien mit EU-Beitritt ist dieses Gesetz gefallen, weil, also in den 90er Jahren schon, weil man gesagt hat, das ist eigentlich gleichheitswidrig zu sagen, du Händler, du darfst hier nur Reifen verkaufen und du darfst hier nur das und Lebensmittel darfst du nur dort verkaufen, hat die italienische Regierung einfach gesagt, das geht mit EU-Recht nicht überein und deswegen schaffen wir das ab. Deswegen ist in Italien Handelsfläche Handelsfläche. Es gibt keine Unterscheidung. In Österreich ist das anders, ja, das wissen die Hörer wahrscheinlich auch. Wir dürfen Lebensmittel heute in Österreich nur an dezidierten Flächen für Lebensmittel verkaufen. Und es geht ja auch so weit, dass manche Bundesländer dann auch noch weiter unterscheiden und sagen, das ist ein Fachmarktgebiet und das ist eins, wo nur Möbelhandel stattfinden darf.
Ja.
Und da muss ich sagen, um das auch den Kreis zu vorhin wieder zu schließen, das macht keinen Sinn, dass sich hier eine Kommune oder eine Gemeinde damit beschäftigt, was ist jetzt hier für ein Handel genau und was ist hier für einer, weil einfach schlicht die Kompetenz dazu fachlich gesehen nicht da ist.
Noch einmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich versuche mich kurz zu halten. Am Ende des Tages lebt der Markt ja von funktionalen Rahmenbedingungen. Also es soll dort drinnen sollen Waren verkauft werden. Das heißt, ich brauche eine entsprechende Lagerfläche, ich brauche die Verkaufsfläche, aber auch auf der Verkaufsfläche ist notwendig, dass das Personal sowie der Kunde bestmöglich umgehen können damit. Also wir brauchen entsprechende Gangbreiten, dass wir mit der Ameise, wie wir sie nennen, die Waren verrichten können, dass der Kunde aber gleichzeitig noch vorbeigehen kann, ohne dass man die Mobilien beschädigt. Also auch das sind alles Dinge, die man dann berücksichtigen muss und vielleicht hat das eben an besagtem Standort nicht entsprechend gepasst.
Mhm. Wir kommen leider schon in Richtung Finale. Xandi, brennt dir noch irgendeine Frage im Lebensmittelhandel? Lebensmittelhandel finde ich total spannend.
Ich habe noch 4 oder 5 Fragen mir notiert.
Nein, dann nimm die beste raus.
Nein, ich glaube, wir müssen den Konstantin und Thomas ein zweites Mal einladen.
Na gut.
Und kommen jetzt zu unserem Grande Finale.
Vielleicht eine Abschlussgeschichte noch.
Aber wir müssen schon eine Frage stellen.
Ja, ja.
Der Thomas stellt jetzt den Benni eine Frage.
Feststellung zum Ende.
Eine Botschaft, die ich gerne noch, über einige Podcasts natürlich höre ich auch immer wieder. Und ich habe auch von euch immer wieder so das Kommentar gehört, warum ist im Erdgeschoss nichts los? Das ist genau. Und warum ist das so? Ist eine spannende Frage. Ich meine, die Zeiten haben sich jetzt ein bisschen geändert. Es sind ja nicht mehr so viele Glücksritter in der Bauträgerei unterwegs, wie das vielleicht mit 0,5% Zinsen der Fall war. Aber Fakt ist, es wurde und wird ganz viel gebaut, ohne mit den Händlern zu sprechen. Und ich glaube, da kann ich für Spar, für Rewe, für alle sprechen. Ja, ich setze mir den Hut jetzt einfach auf zu sagen, es ist leider so, dass ganz, ganz viele Bauträger vom Handel einfach keine Ahnung haben oder nicht den letzten Stand haben und einfach mal was planen, einreichen, zu bauen beginnen und dann überrascht sind, dass Flächen, die einen halben Meter unterm Gehsteigniveau liegen, keiner will. Naja, das will halt keiner. Ja, also das sind so ganz einfache No-Gos, die aber immer wieder passieren. Deswegen haben wir auch immer wieder Flächen, wo einfach die Raumbreite nicht passt. Ja. Wenn wir in den Gängen denken, die ich schon erwähnt habe, wenn der Händler jetzt dann sagt, naja, ich bringe aber nur 3 Gänge rein, dann wird der Laden plötzlich 80 Meter lang. Da hat aber niemand Lust auf 80 Meter. Ja, das heißt, da passieren einfach ganz, ganz blöde immer wieder dieselben Fehler. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Erdgeschosszonen, die jahrelang nicht vermietet werden.
Das ist eine Einladung für dich an die Bauträger, ein bisschen auch mit den Händlern zu sprechen und mitzudenken.
Unbedingt. Eine Einladung, eine Aufforderung.
Eine Aufforderung,
ja. Besser. Unbedingt.
Vielleicht auch noch eine Abschlussfrage, die mir am meisten brennt. Bei welcher Startposition lohnt es sich am meisten, in die Reihe für eine neue Kasse sich umzustellen? Also wenn ich jetzt sage, ich habe noch 3 Personen vor mir, vielleicht 2 ältere Herrschaften und ein junges Ehepaar mit einem vollen Einkaufswagen, aber auf der linken Seite wird gerade eine neue Kasse aufgemacht und da könnte ich vielleicht mich an Reihe 4 oder 5 noch reinschleichen.
Am besten funktioniert es, wenn man dann noch einmal schreit, Kasse bitte.
Ja, aber das darf ich erst als Sechster.
Ach so? Also, das ist nicht der Lidl.
Da hat jeder Händler seine eigene Philosophie, wann die nächste Kasse quasi eröffnet wird. Ich privat halte es immer so, ich schaue immer, was kaufen die Leute ein. Und versuche die zu sehen, die mit Karte zahlen. Ja, weil das geht dann wesentlich schneller, aber manchmal täusche ich mich auch. Ja.
Aber bist du auch glücklicher, wenn du dann am Ende siehst, okay, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, ich bin 30 Sekunden früher draußen.
Definitiv.
Großen Erfolge im Leben des Alexander Ock.
So, aber ich glaube, es sind alle gestrickt, oder? Man überlegt sich mal, wo stellt man sich an und dann, ja.
Na, der Österreich funktioniert ja nicht so. Er legt erst einmal jeden Artikel einzeln aufs Band und dann kommt er irgendwann drauf, ah ja, er müsste ja zahlen. Dann schaut er, links, rechts, wo ist denn das Geldbörsel? Das sind Sachen, die man vielleicht ein bisschen beschleunigen könnte. Also ich glaube, es liegt nicht am Kassenpersonal.
Nein, definitiv nicht. Nein, ich wundere mich jedes Mal, wie schnell die das drüber ziehen können. Ja. Aber ja, gut, jetzt kommen wir aber zum Finale. Und im Finale stellen wir immer die Frage, was ihr jungen Menschen empfehlen würdet, die in die Immobilienbranche, und bleiben wir jetzt einmal bei euch beim Handel, und reden vielleicht nicht von der Kassierin, sondern von denen, die im Immobilienbereich im Handel sein wollen, dort etwas werden möchten. Was muss ich, das kann ich euch beide fragen, was muss der nächste Expansionsleiter vom Lidl können?
Ich bin ja noch sehr jung und kann einfach nur meine Erfahrung mitgeben, und das ist immer wissbegierig sein und sich in nicht nur auf eine Branche zu versteifen, sondern einfach überall versuchen mitzulernen. Also auch wenn ich ein Technikaffe bin, möchte ich das peu à peu lernen. Und man muss kontaktfreudig sein. Immobilien ist ein Freundelgeschäft am Ende des Tages irgendwo. Gerade bei uns im Handel ist es noch einmal überschaubarer. Man muss Menschen mögen und einfach auch immer am Stand der Zeit sein. Man muss sich weiterbilden. Und wenn man herausfindet, man macht es nur, weil der Papa von irgendwem verdient damit super Geld und ich will nur Geld verdienen, ist es, glaube ich, der falsche Ansporn. Also man muss schon selber sagen, hey, Immobilien sind was Tolles, wir wohnen alle und muss sich für das interessieren und dann auf die unterschiedlichen Sparten schauen und sich in das einfach hineinfuchsen und schauen, ist es was für einen, und wenn nicht, das finden, was einem wirklich gefällt.
Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass ein möglichst holistischer Ansatz, also kaufmännisch was zu verstehen, trotzdem rechtlich ein bisschen was zu verstehen, technisch aber auch mitreden zu können, ganz, ganz wichtig ist, weil einfach, selbst wenn ich heute in der Expansion arbeite und ich immer über irgendwelche Zahlen verhandle und diskutiere, dann hat aber immer nur alles drei zusammen den echten Preis. Ja, und das ist auch ein Fehler, der sehr, sehr oft gemacht wird. Und dann schreibt man irgendeine Zahl raus, ich will 15, 16, 17 Euro, was auch immer. Aber die Rahmenbedingungen sind noch gar nicht geklärt. Ja, und dann stellt man plötzlich fest, ich habe aber einen anderen Ausbauzustand erwartet. Und sonst, also man muss ein bisschen ein Gefühl entwickeln dafür, was gehört alles dazu. Und dazu muss man diese Dreifaltigkeit sozusagen irgendwie ein bisschen beherrschen. Natürlich hat man wahrscheinlich einen Schwerpunkt in dem einen oder anderen. Ausbildungstechnisch ist es schwierig, ne? Man kann das nicht wirklich lernen, das ist Learning by Doing, weil auch wenn man, glaube ich, Jus studiert, das MRG ist so eine 3 ECTS-Vorlesung, schnell einmal drüber und fertig.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Das heißt, man muss sich dafür interessieren, ansonsten wird es nichts werden. Und der Handel, glaube ich, kann sehr, sehr spannend sein, sowohl die quasi hochpreisigen Dinge wie auch der Discounthandel. Jeder hat so seine eigene Faszination und dafür muss man sich begeistern können. Ja.
Danke euch nochmal.
Danke Gerne. Auch von meiner Seite. Und ja, wir machen eine zweite Folge. Wir machen uns das jetzt bereits aus. Also wir doppeln auf ab Folge 184. Ist dann wieder mit euch beiden.
Wunderbar. Perfekt.
Danke. Das ist der Konstantin schon knapp 30
dann. Ja, perfekt.
Ne? Super. Super. Danke fürs Dabeisein. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!